SWR 2 aktuell.
Mit Marie Gedina an diesem Samstagmittag und mit diesen Themen. In Berlin wird nach der Wahl weiter gestritten, diskutiert und bei den Grünen auch gefeiert. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin in Berlin. Heute wird da gewählt, wo noch nie gewählt wurde, in Katar. Da geht unser Blick heute Mittag ebenfalls hin. Und Großbritannien sucht, wenn Sie es noch nicht mitbekommen haben, Busfahrer. Deutsche sollen auf der Insel auch mit aushelfen. Mit dem Führerschein Klasse 3 sind sie dabei. Unsere Korrespondentin in London schwankt zwischen Lachen und Kopfschütteln. So, aber jetzt schauen wir nach Berlin. Da ist heute das, was man bei großen Fußballturnieren als spielfrei bezeichnet. Keine Sondierung, keine Vorsondierung. Jeder macht seins, bevor es dann morgen wieder losgeht mit den politischen Gesprächen zwischen FDP, Grünen, SPD und erstmals ja auch der Union. Jeder macht seins heißt bei der Union heute, die Diskussion geht munter weiter, ob und was zu tun ist nach der Wahlniederlage vor einer Woche. Angela Ulrich, unsere Korrespondentin in Berlin. Würden Sie denn sagen, der Ton wird noch mal rauer gerade? Geht das überhaupt?
Ja, offenbar. Es geht, aber es ist heftig. Denn wir lesen heute und hören eben auch, dass wirklich in der Union es so rumort, dass da auch welche schon die Ablösung von Herrn Laschet planen. Das sind jetzt Politiker der zweiten Reihe aus dem Wirtschaftsflügel. Carsten Lindemann, Christian von Stetten heißen die, jetzt nicht so bekannt. Aber dass viele sagen, also entweder er kriegt die Jamaika-Koalition zustande, dieser Armin Laschet. Und selbst dann gibt es sogar noch welche, die sagen, selbst wenn wir regieren, könnten wir doch vielleicht schlank rüber wechseln zu Markus Söder als Kanzler, aber da winken dann doch die meisten ab. Aber wenn er das nicht schafft mit Jamaika, dann müsse schnellstmöglich, sprich Anfang nächsten Jahres, ein neuer CDU-Parteitag folgen mit Wahl des Vorsitzes, sogar des ganzen Präsidiums wird gesagt, weil die ihn ja installiert hätten, des Bundesvorstandes mindestens. Also da brennt die Hütte, würde ich sagen, und das ganz mächtig.
Trotzdem läuft es ja jetzt erstmal ins Leere. Armin Laschet geht morgen ganz normal, sage ich mal, in seine Gespräche.
Ganz genau. Erstmal soll er sich bewähren, soll er diese Gespräche versuchen zu führen, sagen sie auch in der Union. Und das wird ja dann morgen erstmal mit der FDP der Fall sein. Mit den Grünen redet Armin Laschet dann erst kommenden Dienstag. Aber Olaf Scholz schaut quasi genüsslich zu, lässt die Zeit für sich spielen, sagt, ich habe allerdings das bessere Ergebnis. Und die Menschen wollen eben auch, 75% sagen, sie wollen Olaf Scholz und nicht Armin Laschet als Kanzler. Also die SPD ist da relativ gelassen. Und ich denke, ja, Armin Laschet ist so ein bisschen im Tunnel, aber es sieht nicht gut aus für ihn.
Die Grünen haben heute Gremientag eingeschoben, bevor morgen weiter sondiert wird. Am späten Vormittag ist ein kleiner Parteitag gestartet. Ist das ein Selbstläufer für die Parteispitze?
Ja, in dem Fall würde ich sagen schon. Die haben viel Applaus jetzt schon bekommen. Robert Habeck sprach und auch Annalena Baerbock spricht. Also insgesamt ist es ja auch nur ein zweiseitiger Leitantrag, der da auch ohne Änderungsanträge abgestimmt wird. Und da stehen dann so Sachen drin wie, wir wollen die Gestaltung des Landes übernehmen. Wir haben einen Auftrag. Wir wollen eine Klimaregierung und eben einen neuen Politikstil für dieses Land organisieren. Das ist schon was, wo, denke ich, heute auch sehr einmütig drüber abgestimmt werden wird.
Der Applaus für Annalena Baerbock, der war super lang. Trotzdem muss man natürlich sagen, Robert Habeck musste schon mal ziemlich zurückrudern diese Woche und dementieren, dass er und Baerbock sich abgesprochen hätten, wer Vizekanzler wird. Geht es heute auch ein bisschen um Personalien?
Also ich denke insgesamt, wo es um Personalien geht, ist, was die Sondierungsteams angeht. Die werden in diesem Leitantrag auch mit abgestimmt, wer reden soll. Aber da wird jetzt nicht drüber debattiert, wer nachher die noch wichtigere Rolle der Grünen spielen wird in einer künftigen Bundesregierung. Aber es wird auch klar sein, wenn es einen Koalitionsvertrag gibt, dann soll der am Ende eben noch mehr von der Basis der Grünen abgestimmt werden. Digital kann schnell gehen, sagt die Partei selber. Aber die Mitglieder sollen in diesen Prozess sehr eng eingebunden werden.
Angela Ulrich heute Mittag aus Berlin, wo die Grünen bei einem kleinen Parteitag über das weitere Vorgehen sprechen, während die Unionspolitiker heute eher per Zeitungsinterview ihre Ansichten austauschen. Und eine Woche nach dieser Bundestagswahl reden wir jetzt über eine sehr andere Wahl. Weit weg in jeder Hinsicht und trotzdem sehr bemerkenswert. Im Golfemirat Katar dürfen die Bürgerinnen und Bürger heute nämlich zum ersten Mal in der Geschichte des Landes wählen. Es geht um die Zusammensetzung des Schura-Rates. Fast 300 Kandidaten, darunter auch einige, nämlich 28 Frauen, bewerben sich um 30 Sitze. 15 weitere werden vom Emir berufen. Was bedeutet das tatsächlich für diese absolutistisch regierte Erbmonarchie? Monarchie. Das fragen wir unseren Korrespondenten für die Region, Jürgen Striak. Herr Striak, was ist das für ein Gremium, dieser Schura-Rat? Hat der was zu sagen?
Ja, diesen Schura-Rat, den gibt's im Emirat Katar seit den 70er Jahren. Er besteht aus 45 Abgeordneten, die bislang, also bis zum heutigen Tag, immer vom Emir komplett berufen wurden. Und dieser Schura-Rat, der hat einen Einfluss zum Beispiel auf die Gesetzgebung. Er kann Gesetzesvorschläge machen zum Beispiel und er berät den Emir bei wichtigen politischen Entscheidungen.
Ist das symbolisch zu verstehen oder steckt da mehr dahinter?
Ja, also ich sehe da wirklich, dass da mehr dahinter steckt, denn es macht natürlich einen Unterschied, ob die Leute, die in diesem Schura-Rat sitzen, der ja durchaus einen gewissen Einfluss hat, vom Machthaber bestimmt werden oder ob sie gewählt werden. Und im Vorfeld hat es in den vergangenen Wochen wirklich eine sehr lebendige Debatte im Emirat Katar darüber gegeben, was denn so die Wahlziele sind. Also es gab Abgeordnete, die sich für oder gegen Korruption einsetzen wollen, andere für mehr soziale Rechte. Dann sind ja auch Frauen an diesen Debatten beteiligt, die dann für Frauenrechte einstehen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn einfach nur 45 Leute bestimmt werden. Und diese Leute im Schura-Rat, die haben tatsächlich dann auch ein Wörtchen mitzureden bei dem, was später passiert. Sie können zum Beispiel nicht nur Gesetzesvorschläge machen, sondern sie können auch Stellungnahmen der Regierung einfordern, wenn die Gesetzesvorschläge macht, und sie können die Vorschläge dann auch zurückweisen. Also die haben tatsächlich dann auch ein Wörtchen mitzureden.
Diese Kandidaten gehören ja keiner Partei an. Parteien gibt es nicht im Emirat. Wie sind die verankert? Woher kommen die aus der Gesellschaft?
Das kann ich im Einzelfall gar nicht sagen, weil es sind ja tatsächlich fast 300 Kandidaten. Die sind in ihren Kommunen verwurzelt. Die sind natürlich bei den Leuten, mit denen sie leben und in den Kommunen, in denen sie aktiv sind, auch verwurzelt. Und die Leute kennen sie natürlich. Und dann können sie entscheiden, welcher Abgeordnete ihre Interessen am besten vertritt. Das konnten sie ja vorher nicht. Und deshalb ist das in der Tat, finde ich, schon ein enormer Schritt in Richtung Selbstbestimmung.
Wie könnte das weitergehen, wenn Sie sagen, ein Schritt, was könnte zum Beispiel der nächste sein oder was wird vielleicht sogar schon diskutiert?
Es wird darüber diskutiert, ob man diese Befugnisse, die der Schura-Rat hat, nicht weiter vergrößert, also ob man die Befugnisse nicht erweitert. Das ist offenbar geplant, darüber wird schon eine ganze Weile diskutiert. Es ist ja auch gar nicht neu, dass man jetzt plötzlich allgemeine Wahlen zum Schura-Rat durchführt. Das wurde vor mehr als anderthalb Jahrzehnten festgelegt und ist dann immer nur wieder verschoben worden.
Warum passiert das genau jetzt?
Also einen wirklich aktuellen Anlass gibt's nicht. Wie gesagt, das ist ja schon länger geplant. Aber man muss da, glaube ich, mit beachten, dieses winzige kleine Emirat befindet sich ja in einer Unruheregion, die von Umwälzung, Instabilität und Kriegen geprägt ist. Und ich glaube, das Herrscherhaus dort hat seit längerem verstanden, dass es seine Macht und überhaupt die Existenz des Emirats nur sichern kann, wenn es sich ein ordentliches Gewicht innen, also im Land, und auch ein internationales Gewicht verschafft. Also Katar hat ja diese doch sehr aufsehenerregende Vermittlerrolle zwischen ganz grundverschiedenen Seiten. Also man redet mit den Taliban, gleichzeitig beherbergt man die größte Militärbasis der USA in der Region. Man hat Beziehungen zu Hamas. Gleichzeitig gibt es seit 2,5 Jahrzehnten eine israelische Handelsvertretung in Katar. Also diese scheinbare Widersprüchlichkeit, wenn das die eigene Gesellschaft nicht zerreißen soll, dann muss ein Konsens im Land existieren. Und ich glaube, mit den Wahlen will man dafür sorgen, dass dieser Konsens auch weiterhin bestehen bleibt.
Die Einschätzung von Jürgen Striak, unserem Korrespondenten für die Region, über die ersten Wahlen im Emirat Katar. 12:12 Uhr. Kein Sprit an den Tankstellen, kein Gemüse im Supermarktregal. Vieh muss schon notgeschlachtet werden, weil es keinen Transport zum Schlachthof gibt. Wir reden von Großbritannien, einem früheren EU-Mitglied, das derzeit rund 100.000 Lkw-Fahrer sucht. Dringend. Und jetzt, seit wenigen Tagen, wundern sich plötzlich unter anderem viele Deutsche, die in Großbritannien leben und arbeiten, warum das Transportministerium ausgerechnet auf sie zählt, um das Problem zu lösen. Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger klärt zumindest zum Teil auf.
Viele Deutsche in Großbritannien staunen in diesen Tagen, wenn sie Post von Baroness Weir bekommen. Die adelige Dame ist Staatssekretärin für Streets, Buses and Places, also Straßen, Busse und Plätze, und trägt den Empfängerinnen und Empfängern der Briefe artig an, sich doch bitte als Kraftfahrer zu verdingen. Ihre wertvollen Fähigkeiten wurden nie so dringend benötigt wie jetzt, wirbt Baroness Weir und verspricht quasi, dass die Gelegenheit für einen Traumjob in der Fahrerkabine eines Lasters noch nie so günstig war. Deutsche Investmentbanker und Uniprofessoren reiben sich verwundert die Augen. Wie könnten ausgerechnet Sie für die Briten den Karren aus dem Dreck ziehen, beziehungsweise besser gesagt den Laster aus dem Depot steuern? Das Geheimnis liegt im guten alten deutschen Führerschein. Um die Lücke von 100.000 fehlenden Lkw-Fahrern zu stopfen, hat das Transportministerium gerade gezielt 1 Million Menschen angeschrieben, von denen die Behörden wissen, dass sie einen Lkw-Führerschein haben. Und dazu gehören eben auch viele Deutsche, die in Großbritannien leben. Denn wenn sie vor 1999 in Deutschland ihren Führerschein gemacht haben, dann dürfen sie automatisch kleine Laster bis zu 7,5 Tonnen fahren, selbst wenn sie es noch nie getan haben. Von einem Run auf diese unerwartete Gelegenheit zum Karrierewechsel war in der deutschen Community indes noch nichts zu hören. Dabei ist das Transportministerium beileibe nicht das Einzige, das sich das Hirn zermartert, wie man die Transport- und Versorgungskrise in den Griff bekommen kann. Justizminister Dominic Raab brachte diese Woche ins Gespräch, Asylsuchende und Gefängnisinsassen für die darbenden Branchen einzusetzen. Auch das Innenministerium wurde aktiv, indem es diesen Vorstoß umgehend abwürgte. Jetzt soll es tatsächlich 5.000 Sondervisa für Lkw-Fahrer aus der EU geben, die nur bis Weihnachten gelten sollen. Das ist nur realistisch, denn von den tausenden EU-Truckern, die letztes Jahr Weihnachten in einem totalen Kuddelmuddel aus Brexit und Pandemiereisebeschränkungen tagelang ohne Sanitäranlagen, Wasser und Essen rund um Dover festhingen, will garantiert keiner noch ein Weihnachtsfest auf der Insel verbringen. Vermutlich allerdings auch die Monate davor nicht. Was die Benzinflaute angeht, so wird es nach Einschätzung von Regierungsquellen noch etwa eine Woche dauern, bis der Sprit wieder überall fließt. Bis dahin müssen aber nicht nur Krankenschwestern, Klempner, Schlachter und Hebammen ihr Auto stehen lassen. Auch Prominente trifft es. Nigel Farage, seinerzeit Anführer der Brexit-Kampagne, twitterte genervt, er habe vergeblich 7 Tankstellen angefahren, was ihm vor allem Schadenfreude einbrachte.
Gabi Biesinger aus London und das war SWR2 aktuell mit Marieke Dien.